Kinder und Essen. Was brauchen Kinder wirklich, um gesund groß zu werden? Ist Milch tatsächlich so wichtig? Und was mache ich, wenn mein Kind einfach kein Gemüse essen will? Genau darum geht es heute bei Iss. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.
Hallo und herzlich willkommen bei Iss Ernährungswissen mit Biss. Ich bin der Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
Und ich bin Spitzenköchin Antonina Müller. Und auch Spitzenköche sind halt manchmal Eltern und haben wählerische Kinder. Und jetzt ist die Frage, was kommt auf den Teller, damit da nicht die Hälfte von den Kindern so klein, klein, klein aussortiert wird?
Die Erbsen und so. Wie war das eigentlich bei dir früher? Hast du gar nicht gegessen oder also musst ja gegessen haben, sonst wärst du heute nicht mehr da? Oder wie ist das bei deinen Kindern? Woran hast du so rumgemäkelt?
Also ich war echt wählerisch. Also meine Mama, die lacht jetzt ganz arg und denkt sich, um Gottes Willen, ich habe echt jede Zwiebel aussortiert. Zwiebeln waren für mich Horror. Also wirklich ganz, ganz schlimm, wenn ich einen Kartoffelsalat hatte und da war so eine Mini-Zwiebel oder eine Soße. Ich saß dann wirklich da und habe wirklich, hatte ich auch Zeit der Welt, alle aussortiert. Für mich war das ganz, ganz schrecklich. Ich habe nichts damit gegessen.
Also seziert, du hast den Kartoffelsalat auseinandergenommen.
Ehrlich, es war wortwörtlich so, ist auch nicht übertrieben. Also ganz viele hat es genervt, auch von meiner Familie, ne? Weil ich habe ja gern gegessen, Kartoffeln und so ist eh gut. Aber diese Zwiebel, das hat mich fertig gemacht als Kind. Und Käse, das war auch so ein Ding, das fand ich auch.
Was naja, sag mal, wenn du jetzt ein hastiger Esser gewesen wärst, wäre das eigentlich eine gute Methode gewesen, um ein bisschen Ruhe und Zeit.
Also ich habe immer echt ein bisschen lang gebraucht, hör mal. Aber ich, also da konntest du machen, was du wolltest. Ne? Das habe ich, also roh war ganz schrecklich, gekocht auch, aber inzwischen mache ich es ja super gerne, auch mit Käse, um Gottes Willen, ich liebe Käse in jeder Variation. Aber als Kind war das, war echt schlimm. Aber
warst du auch so ein Kind, das, wenn es nicht geschmeckt hat, so in der Backe alles irgendwie so angesammelt hat?
Hast du das gemacht?
Ich habe das nicht gemacht, ich kenne tatsächlich Kinder, die machen das. Und dann haben die so ein, sind auch so Hamsterbäckchen und so.
Nee, das kenne ich nicht. Und dann haben sie es weg dann. Er hat's gemacht. Ich glaube, es war der Achim. Das ist auch okay. Also ich finde, das ist auch voll in Ordnung. Aber natürlich gibt's da schon so ein paar Tricks. Also ich finde es ganz interessant bei meinen Kindern. Also die mögen auch nicht alles. Muss ja auch gar nicht. Um das Thema geht's auch gar nicht. Man darf auch Sachen nicht mögen. Mögen wir ja auch, wenn wir erwachsen sind. Aber da kommen wir später nochmal dazu, wie ich's mache. Dass die Kinder, meine, essen echt alles. Letztes Mal saß der Carlo da und hat ein Kilo Muscheln gegessen. Also die haben mich angeguckt und haben gedacht, okay, was ist mit diesem Kind?
Ich hoffe, bei dem Kilo waren die Schalen einbehalten.
Ja, natürlich, natürlich.
Ja, der Carlo wahrscheinlich heute.
Ja, das stimmt. Aber ich finde es halt so schön, weil er wirklich, der probiert alles und wenn es ihm schmeckt, isst er's und wenn nicht, dann lässt er's auch. Aber das ist echt spannend. Also ich bin auch sehr gespannt, was du da noch alles so dazu zu erzählen hast später, woran es liegen könnte.
Kurze Werbepause.
Werbung.
So, und jetzt verrate ich euch mal was ganz Persönliches. Seitdem ich nämlich denken kann, gehört Hacker bei uns mit dazu. Früher hieß es bei uns immer Hacker-Schmierseife. Heute heißt sie Hacker-Neutralseife. Bei uns in der Metzgerei wurde damit schon gearbeitet, als ich noch klein war. Und auch privat war Hacker bei uns immer selbstverständlich im Einsatz. Was mich bis heute begeistert, Hacker ist unglaublich ergiebig. Man braucht wirklich nur winzige Mengen und trotzdem bekommt man eine enorme Wirkung. Gerade im Alltag, wenn man regelmäßig putzt und nicht ständig Unmengen verbrauchen will, ist das ein riesiger Vorteil. Und bei uns in der Metzgerei ist noch was besonders wichtig, und zwar die Fettlösekraft. Und genau da ist Hacker wirklich überzeugend. Also Fett, Schmutz, Rückstände, das wird einfach zuverlässig sauber. Und wenn man, wie wir, täglich mit Lebensmitteln arbeiten, dann weiß man solche Produkte ganz besonders zu schätzen.
Für mich als Köchin ist Sauberkeit in der Küche weit mehr als nur eine Frage der Optik. Mir ist vor allem wichtig, dass wirklich gründlich gereinigt wird und keine Rückstände bleiben, die am Ende vielleicht sogar den Geschmack oder die Qualität beeinflussen. Deshalb möchten wir euch heute Hacker vorstellen. Die Marke kommt aus Waldenbuch bei Stuttgart und steht seit über 80 Jahren für unbedenkliche Putz- und Waschmittel mit einem Anspruch, den ich sehr sympathisch finde, Sauberkeit, die sich wirklich gut anfühlt. Hacker geht hier bewusst einen ganz anderen Weg. Weniger aggressive Chemie, keine unnötigen Zusätze und trotzdem eine Reinigungsleistung, die absolut überzeugt. Das Hacker-Spülmittel ist dabei nicht nur effektiv, sondern auch angenehm sanft zu den Händen. Aber auch beim Putzen spürt man den Unterschied sofort. Das Neutralseife-Spray ist für mich ein echter Allrounder. Super praktisch für die Küche, aber genauso für viele Flächen in der ganzen Wohnung.
Also Hacker zeigt für uns ganz klar, gründliche Reinigung und ein gutes Gefühl schließen sich nicht aus. Ganz im Gegenteil, sie gehören zusammen. Und mit unserem Code BISS15, alles groß geschrieben, BISS15, spart ihr sogar nochmal 15% auf das gesamte Sortiment unter hacker.com.
Jetzt geht's weiter.
Bei mir war das ja so, ich bin in der Metzgerei groß geworden. Bei uns war übrigens so Ernährungsetikette und so, war ganz groß geschrieben, ne? Manieren am Tisch und bloß alles aufessen. Aber ich bin auch, na, ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt, quasi unter Met-Elefanten und nicht unter Met-Igeln groß geworden. Die Wursttheke war quasi mein Kinderzimmer.
Ja?
Ja, ich stand ja, wirklich klar. Als Kind echt mit oft dabei. In der Metzgerei und war einfach so dabei. Das geht ja heute so gar nicht mehr, irgendwie Hygiene und so weiter und so fort. Aber für mich war das so, bei mir gab es halt keine Teddybären, sondern Bärchenwurst.
Ja, und das ist auch schön. Da bin ich ja auch sehr...
Ah,
da
oder Gesichtswurst.
Gesichtswurst.
Sagen wir mal so.
Ja, das stimmt.
Also, das war eher...
Gerade mit dem Gemüse wollen wir heute ja auch noch ein bisschen drauf eingehen dann, ne? Was wir da machen können. Und dann ist natürlich die Frage, wie kriegt man es hin, dass sie überhaupt mal was Neues probieren? Wir schauen uns heute an, was Kinder auf den Teller brauchen und wie ihr das in der Küche so kochen könnt, dass es auch wirklich gegessen wird. Achim, jetzt starten wir aber erst mal mit den Basics und mit dir.
Jetzt gibt's eine extra Portion Ernährungswissen von Achim.
Müssen Kinder anders essen und was brauchen Kinder wirklich, um gesund zu wachsen? Ich glaube, das ist so die Frage, wo sich ganz viele stellen.
Ja, aber jetzt nicht im Sinne von, die brauchen jetzt Dino-Nuggets mit Vitaminaufdruck oder Quetschis mit Superkräften und so. Kinder brauchen im Grunde dasselbe wie Erwachsene, also echtes, natürliches Essen. Am liebsten ist es mir auch immer, wenn man das selber zubereitet und die Kinder so ein bisschen mit ranführt. Nur mit einem kleinen Haken. Kinder sind quasi im Aufbau. Also sind keine Mini-Erwachsenen, sondern ich vergleiche das immer mit so einem Rohbau. Das ist ein kleiner Rohbau mit einem enormen Baufortschritt. Also da wird jeden Tag wird da massiv gebaut, um den Körper gedeihen und wachsen zu lassen. Ne? Also ein Kind wächst nicht nur in die Höhe, sondern da werden Knochen mineralisiert, Muskeln aufgebaut, Blut wird gebildet. Das Gehirn vernetzt sich, also ist ganz wichtig. Das Immunsystem lernt, der Darm reift, das Mikrobiom reift, Hormone sortieren sich. Man könnte also sagen, bei Kindern läuft jeden Tag innerlich ein Großprojekt ab.
Okay, wow,
also,
ja.
Ich würde nur immer darauf achten, dass es auch eine gewisse Sättigung hat, dass man nicht gleich wieder Hunger hat oder die Kids dann auch müde werden, dass man auch da guckt, dass die al dente zubereitet sind und so, ne? Also, aber um eins klar zu sagen, Kinder müssen jetzt nicht perfekt essen, aber sie brauchen regelmäßig Lebensmittel, die mehr können, als nur Kilokalorien oder Energie zu liefern. Also Energie, Eiweiß, gute Fette, Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe, im Idealfall noch viele gute sekundäre Pflanzenschutzstoffe, ne? Und am besten das Ganze ohne Ernährungstheater am Tisch. Also, dass man es irgendwie so reinkriegt. Aber da bist du dann auch nochmal gefragt,
wenn
man
das einfach normal
ins Kind kriegt. Ja, dass es normal ist.
Das ist einfach mal, ich glaube, das ist so die Hauptbotschaft, dass wir heute das so ein bisschen rüberkriegen. Ne?
Aber es ist halt, so ein Familientisch soll auch keine Prüfung immer wieder sein, sondern Kinder lernen Essen wie eine Sprache. Also durch Wiederholung, durch Vorbilder, ne? Wie wir es eben gesagt haben, durch eine gewisse Atmosphäre und nicht durch Druck. Kein Kind wird gesünder, weil Papa jetzt mit ernster Stimme sagt, ey, Brokkoli ist wichtig für deine Mitochondrien, ne? Die futterst du jetzt. Ja. Du pfeifen die Kinder drauf. Ne?
Ist denen wurscht.
Aber was brauchen Kinder wirklich, um gesund zu wachsen? Das sind eigentlich ganz praktisch fünf Dinge. Also erstens genug Energie, gute Energie. Kinder wachsen nicht allein von Luft und Liebe, obwohl sie davon auch eine ganze Menge brauchen, ganz wichtig. Wenn die Ernährung zu knapp ist, dann kann das Wachstum eben leiden. Das ist ganz klar, dann eine Mangelernährung, wissen wir alle, zu was das führt. Zweitens ausreichend Protein, also Eiweiß. Eiweiß ist der wichtigste Baustoff für Muskeln, Organe, Enzyme, Hormone und auch für das Knochenwachstum sehr relevant. Gute Quellen, Klassiker natürlich Milchprodukte, Eier, Fisch, Fleisch, Hülsenfrüchte. Wenn wir jetzt in die pflanzliche Region, die grüne Region da kommen, dann Tofu, Nüsse, Samen, Vollkornprodukte und so weiter. Ne? Dann auch ganz wichtig sind gute Fettquellen, vor allem ungesättigte Fettsäuren, also beispielsweise Rapsöl, Olivenöl oder auch natürlich Kaltwasser, Seefisch, Lachs, Makrele, Hering sind da sensationell gut. Nüsse, Samen, das Gehirn ist quasi kein trockenes Rechenzentrum, sondern ein ziemlich fettreiches Wunderwerk und Organ. Also deshalb werden da auch die Fettsäuren, die gesunden Fettsäuren gebraucht. Und Mikronährstoffe, wie ich es eingangs schon gesagt habe, besonders wichtig Eisen, Jod, Zink, Vitamin D, Vitamin B12, Folat, also das die natürliche Folsäure. Mhm. Und Folsäure spricht man ja immer, wenn es ein synthetisches Produkt ist, Nahrungsergänzungsmittel, Supplement. Und natürlich Calcium, also genau die Nährstoffe, bei denen einseitige Ernährung schnell Lücken hinterlassen kann. Mhm. Und fünftens, das ist jetzt nicht so ganz mein Gebiet, obwohl es sehr wichtig ist, ja in der Sportwissenschaft und so angesiedelt, aber es ist natürlich Bewegung. Und zwar nicht nur jetzt als Kilokalorien Energie verbrauchen oder zu verbrennen, sondern als Wachstumssignal. Also die Knochen reagieren auf Belastung. Ne? Das habe ich auch schon beim Thema Osteoporose häufiger gesagt und so. Und wenn es ums Thema Frauengesundheit geht, also da ruhig auch mal reinhören an der Stelle. Aber wenn man rennt, springt, klettern, toben und so weiter, dann ist das für die Knochen so eine Art freundliches Hallo, bitte stabil bleiben, stabil werden. Mhm. Und das Knochengerüst, die Knochenentwicklung wird aufgebaut. Und nicht nur durch Ernährung, sondern auch durch mechanische Belastung, also Vitamin-D-Status ganz wichtig und genetische Faktoren prägen das auch mit. Aber durch diese Kontraktion oder Belastung des Knochens ist es immer wieder ein Wachstumssignal, ey, stabilisier dich. Mhm. Und das ist auch bei, naja, Frauen, die jetzt in die Wechseljahre kommen, ganz, ganz wichtig, dass man eben Osteoporose oder die Calciumauslagerung aus dem Knochen zumindest reduziert und es nicht zu Osteoporose kommt und leichter zu Knochenbrüchen, ne?
Also lasst eure Kinder toben, würde ich mal sagen.
Bitte aber nicht vor einem 5-Meter-Gerüst irgendwie runterspringen und die Knochen auf ihre Stabilität testen.
Das wollen wir nicht, also gar nicht. Hatte ich letztes Jahr auch mit der Mariska, die hat sich ja ihren Arm gebrochen. Was? Das wünscht sich keiner, nee. Aber ich finde es ganz spannend, weil gerade wenn die Kinder wirklich viel draußen sind, man merkt es ja, wenn die Temperaturen jetzt auch besser werden und so, dann sind die auch viel ausgelasteter. Ist einfach so, wie wenn sie den ganzen Tag drin sitzen. Mhm. So, aber jetzt kommen wir zu der nächsten Frage. Das kennt auch, glaube ich, jeder. Wie wichtig ist Milch bzw. kalziumreiche Lebensmittel in der Wachstumsphase von Kindern?
Ja, also Thema Milch oder sagen wir mal zum weißen Elefanten im Kühlschrank. Ja. Milch ist kein magischer bzw. zwingender Wachstumstrank. Sie ist ernährungsphysiologisch, also wir haben ja auch schon einen Podcast dazu gemacht, kann man auch an der Stelle mal reinhören, ziemlich praktisch, weil sie halt Kalzium liefert, hochwertiges Protein, also Eiweiß, Jod, Vitamin B2, Vitamin B12. Die DGE nennt Milch und Milchprodukte als sehr gute Kalziumquelle. Außerdem können halt auch Brokkoli, Grünkohl, Rucola, Samen, Nüsse, kalziumreiches Mineralwasser ist ganz wichtig. Also würde ich schon drauf achten, dass man mal hinschaut, ne? Dass das da auch wirklich brutal Magnesium und Kalzium drinsteckt. Also so 100 Milligramm pro Liter Magnesium, die doppelte Menge Kalzium wäre eigentlich so ideal. Gibt's gar nicht so viele Wässer, die das liefern.
Stimmt,
du kamst ja hier auch mal an, ne?
Ich bin voll drauf reingefallen.
Das ist irgendwie mein Lieblingswasser und das ist so besonders magnesiumreich, aber da war eigentlich nichts drin.
Da war gar nichts.
Destilliertes Wasser.
Schockiert war ich, ehrlich. Also anders kann ich es gar nicht sagen. Immer noch, bis heute. Hätte ich nie gedacht. Also schaut auf jeden Fall hinten mal drauf.
Also das ist wirklich durch gutes Mineralwasser kann man schon einiges zu einer guten Kalziumversorgung beitragen. Und der wichtige Satz lautet hier aber, Kinder brauchen nicht unbedingt Milch, aber sie brauchen zuverlässig Kalzium und andere Nährstoffe, die Milch normalerweise so ganz bequem mitliefert.
Ach so, man darf ja nicht vergessen, All-in-Paket.
Es ist halt ein hochkomplexes Lebensmittel. Es ist jetzt auch kein Getränk, sondern es ist ein hochkomplexes Lebensmittel. Mit auch Wachstumssignalen, dass eben, so ein Neugeborenes schnell gedeiht.
Ja.
Und da muss viel drin sein, es muss auch gut schmecken.
Sonst
damit
macht's ja keinen Sinn, ne?
Sonst macht's wenig Sinn. Also für mich ist Milch schon tatsächlich so ein Wunderwerk der Natur. Calcium ist der mengenmäßig wichtigste Mineralstoff im Körper. Rund 99% stecken in Knochen und Zähnen und gerade in der Kindheit und in der Jugend wird sozusagen das Knochenkonto gefüllt. Das ist ganz entscheidend. Also man kann sich das vorstellen wie so eine Sparphase. Also je besser die Einzahlung in jungen Jahren, wie es früher gab, so das Sumsi-Sparbuch und so weiter, ne? Je mehr man da eingezahlt hat, also an Calcium, Vitamin D, Proteine, Eiweiß, Bewegung, desto besser ist die Ausgangslage im Erwachsenenalter.
Ach Schmarrn.
Mhm, ja.
Ach, das ist ja faszinierend.
Ja, ja. Also das Calciumkonto wird eigentlich in den Jugendjahren, da zählt, dass man da ordentlich einzahlt, gefüllt. Wer keine Milch nutzt, muss bewusster planen. Also, wie es schon gesagt haben, calciumreiches Mineralwasser wählen. Calcium angereicherte Pflanzendrinks gibt's ja mittlerweile auch. Mhm. Calcium angereicherte Sojajoghurt, beispielsweise Tofu, mit Calciumsulfat, Grünkohl, Brokkoli, Mandeln, Sesam, Tahin stecken auch voller Calcium. Mandeln beispielsweise, mhm, eine super Calciumquelle. Aber Achtung bei Pflanzendrinks, also nicht jeder Haferdrink ist automatisch ein Milchersatz. Viele Pflanzendrinks enthalten von Natur aus wenig oder gar kein Calcium, Jod, B2 oder B12. Gesund ins Leben weist darauf hin, dass nicht angereichert, und das ist wichtig, Sojadrinks deutlich weniger Calcium enthalten als die Kuhmilch, und Haferdrinks ohne Anreicherung praktisch gar kein Calcium liefern.
Wow.
Also da ist wenig drin. Man denkt ja immer, und ich finde das auch in Ordnung, auch da kann man nochmal die Milchfolge hören, ja, wenn man natürlich auch aus Tierschutzgründen oder weil man keine tierischen Lebensmittel, ja, jetzt keine Milch trinkt, wenn man da auf Haferdrinks zurückgreift, da haben wir ja ausgiebig drüber gesprochen, bin ich schon auch ein Befürworter von Haferdrinks. Mhm. Ist ja auch super selbst gemacht.
Genau, ne? haben wir gut gemacht. Mhm. Und wenn man oder da jetzt noch das Wasser nimmt, das super kalziumreich ist, wäre das doch schon mal gut. Mhm. Oder? Dann haben wir da gleich nochmal einen
Muss ich gleich einen Schluck
drauf trinken. Ja, eben, auf jeden Fall.
Also die einfache Elternformel, für Eltern würde ich es so runterbrechen, ein Kind braucht keine Ernährung mit einem Heiligenschein, es braucht quasi eine gute Alltagsbasis. Also man sollte sich auch nicht dazu verrückt machen. Also möglichst täglich Gemüse und Obst, regelmäßig Vollkornprodukte, Kartoffeln, eine gute Eiweißquelle, gute Fette, Wasser, kalziumreiches Wasser als Hauptgetränk, Vitamin D im Blick behalten, Jod über jodiertes Salz oder passende Lebensmittel und möglichst viele gemeinsame Mahlzeiten ohne Stress. Mm. Also, dass man es irgendwie hinkriegt, auch ein bisschen in Ruhe zu essen und dass die Kinder das auch mitkriegen, was sie da essen und nicht das zum nebenbei Medium da wird. Ne? Und bei Calcium gilt, Milchprodukte sind bequem, sehr komplex, kalziumreiche Alternativen sind immer gut möglich, aber weglassen ohne Ersatz ist keine gute Strategie. Mm. Das ist ernährungsphysiologisch Wunschdenken mit Hafergeschmack.
Oh. So ist jetzt mal so.
Oder Klartext, Kinder gesund zu ernähren heißt nicht jeden Tag einen perfekten Teller dazu präsentieren und zu servieren. Es heißt, über Wochen und Monate ein gutes Muster zu schaffen, denn Wachstum ist kein einzelnes Mittagessen, sondern es ist ein Langzeitprojekt. Mhm. So. Und vielleicht für viele eine beruhigende Nachricht, ein Kind wächst nicht gesund, weil es nie Pommes isst. Ein Kind wächst gesund, wenn die Basis stimmt. Und die Knochen merken sich nicht den einen Kindergeburtstag, wo man mal irgendwie daneben lag. Knochen merken sich den Alltag, und zwar langfristig.
Woran erkenne ich denn eigentlich, ob mein Kind optimal ernährt ist? Stichwort ist natürlich Wachstum, Gewicht. Man hört ja auch immer, es gibt ja diese Kurven beim Kinderarzt, und dann siehst du ja, bist du drüber oder bist du drunter, muss ich mir dann gleich Sorgen machen.
Ja, also werde ich sehr häufig gefragt, und da ist meine erste Antwort immer, bitte nicht am Brokkoli-Montag beurteilen und nicht am Pommes-Samstag und dann gibt's mal dies oder das und wird dann noch belohnt. Kinderernährung ist jetzt kein Tageszeugnis, das man immer wieder ausstellt, sondern es ist ein Langzeitfilm. Mhm. So wie du Kontinuität, wie du es eben gesagt hast. Also man schaut nicht auf einzelne Szenen, sondern auf die Entwicklung. So, wächst das Kind, nimmt es altersgerecht zu, ist es schwach, aktiv, neugierig, belastbar, entwickelt sich's gut, oder anders gesagt, ein optimal ernährtes Kind erkennt man nicht daran, dass es jeden Tag Quinoa buchstabieren kann und isst, sondern daran, dass Wachstum, Gewicht, Entwicklung und Energie über Wochen und Monate stimmig sind und sich entwickeln. Der beste Langzeitkompass oder der wichtigste Marker ist nicht, hat mein Kind heute genug Gemüse gegessen? Der wichtigste Marker ist, wie wächst mein Kind über die Zeit und wie entwickelt es sich? Dann gibt's noch so die Alltagszeichen, also wie ist das Energielevel, die Stimmung, Haare, Haut, Konzentrationsfähigkeit. Da gibt's neben den Kurven ganz praktische Elternbeobachtungen, also ein gut ernährtes Kind, ein gut versorgtes Kind ist meistens wach, neugierig, aktiv, entwickelt sich altersgerecht, hat Kraft zum Spielen, Toben und Lernen, hat eine normale Haut und Schleimhautfarbe, wirkt nicht dauerhaft blass, müde oder schlapp, Augenringe, ne, so, hat keinen auffälligen Haarausfall, eingerissene Mundwinkel oder ja, es gibt auch so wiederkehrende Infekte, die häufig kommen und Erschöpfungszustände. Das sollte natürlich nicht sein. Und hat eine Verdauung, die im Großen und Ganzen ganz gut funktioniert. Natürlich gibt es auch da Abweichungen, aber wenn man das auch langfristig sieht, dass die Verdauung auch nicht funktioniert. Natürlich hat jedes Kind schlechte Tage. Auch Erwachsene sind nach 3 Nächten ohne Schlaf jetzt keine Leuchtreklame für eine Nährstoffversorgung. Aber wenn Müdigkeit, Blässe, Konzentrationsprobleme, Appetitlosigkeit, Bauchbeschwerden, ne, da muss man natürlich auch das Kind gut lesen können. Gibt genug Kinder, die wissen, wenn die solche Bauchschmerzen, muss ich nicht in den Kindergarten und so, bleiben sie daheim. Aber Eltern wissen das ja meistens gut einzuschätzen. Oder Leistungsknicke länger anhalten soll, dann sollte man das medizinisch natürlich abklären lassen. Mhm. Also zum Arzt, des Vertrauens gehen. Ein einzelner Teller verrät wirklich wenig, da nehme ich mich als Ernährungswissenschaftler auch nicht so wichtig. Aber ein Kind, das gut wächst, spielt, lacht, lernt, schläft, sich entwickelt, sendet ziemlich viele grüne Ernährungsampeln.
So. Tja.
Und noch eines, was mir wirklich wichtig ist, der Teller, liebe Eltern, muss nicht perfekt sein. Also wenn jetzt manche Eltern denken, heute nur ein Würstchen oder hat nur ein Würstchen mit Ketchup gegessen, jetzt ist alles verloren, ist am Verhungern. Nein, so ist es nicht. Kinder essen nicht nach einer Excel-Tabelle. Kinder essen wellenförmig. Also heute 3 Portionen, morgen 2 Bissen. Heute nur eine Karotte, morgen nur Karotten und dann wieder gar keine. Wenn sie nicht nach Karotte aussieht, das ist ganz normal. Also gerade im Kindesalter ist die sogenannte Neophobie, also die Vorsicht gegenüber neuen Lebensmitteln, ist gang und gäbe. Das ist evolutionär sogar ganz logisch und wichtig. Wenn ein Kleinkind früher alles probiert hätte, was im Wald bunt leuchtet, wäre die Menschheitsgeschichte kürzer gewesen und wir wären heute gar nicht da.
Das macht Sinn.
Ja, also das ist total interessant. Und Studien zu wählerischem Essen zeigen allerdings, sehr ausgeprägtes Picky Eating, so nennt man das, kann mit geringerer Obst- und Gemüsezufuhr, niedrigerem Gewicht und einem höheren Risiko für Untergewicht verbunden sein. Eine Meta-Analyse von 2024 fand eine inverse Beziehung zwischen Picky Eating und Gewicht sowie Gemüse- und Obstaufnahme gleichzeitig bei Picky Eating positiv mit Untergewicht assoziiert. Also wenn es besonders ausgeprägt war. Das heißt aber nicht, jedes mäkelige Kind ist gleich mangelernährt. Es heißt, wenn die Lebensmittelauswahl über Monate extrem eng bleibt, Wachstum oder Gewicht auffällig werden oder ganze Lebensmittelgruppen rausfallen, verschwinden, dann sollte man genauer hinschauen. Mhm. Also wenn ein Kind mal eine Gurke ablehnt, ist das kein ernährungsmedizinischer Notfall. Wenn ein Kind aber über Monate nur beige isst, Nudeln, Toast, Cracker, Pommes.
So. Das ist beige,
ja. Ja. Dann darf man, oder sagen wir mal, gelb.
Ja.
Oder
nee, das hat schon gestimmt. Nein, ich bin voll bei dir. Ich habe mir das nur vorgestellt gerade.
Dann kann man schon ein bisschen wacher werden. Was Eltern wirklich beobachten sollten ist, ich würde jetzt Eltern nicht fragen, war der Teller heute perfekt? Ich würde fragen, wie gesagt, wächst das Kind entlang der Kurve? Ist das Gewicht im Verlauf plausibel? Ist es Kind aktiv belastbar, entwickelt es sich altersgerecht, ist es über Wochen halbwegs vielfältig, gibt es regelmäßig Proteinquellen, Gemüse oder Obst, Getreide, Kartoffeln, gute Fette, kalziumreiche Lebensmittel oder Wässer, trinkt es überwiegend Wasser, ganz grundsätzlich, ne, das ist auch so ein Punkt, also jetzt nicht Säfte und so, und da auch nochmal ein ganz großes Ausrufezeichen an Eltern, also die meisten wissen das ja mittlerweile. Aber Fruchtsäfte, gerade Fruchtzucker, früher galt er als besonders gesund. Heute wissen wir, dass er stark leberbelastend ist, ne, zu einer nicht alkoholischen Fettleber führt, oder der Leberverfettung. Das ist schon schwierig, also da schon auch auf den Zuckergehalt achten. Und Fructose ist nicht besser, sondern eher schlechter. Gibt es Auffälligkeiten, starke Müdigkeit, Blässe, das habe ich ja eben schon gesagt. Und es ist viel hilfreicher als die Frage, hat mein Kind heute 100 Gramm Brokkoli gegessen? So, vielleicht noch ein paar Red Flags, also wo man doch schon genauer hinschauen sollte. Also wenn das Kind über längere Zeit Gewicht verliert, wenn es deutlich aus seiner gewohnten Perzentile herausfällt, wenn das Längenwachstum längerfristig stockt, wenn es dauerhaft müde oder blass ist, ne? Mhm. Und da sollte man schon mal zum Arzt gehen, okay, und gegebenenfalls B12 und was da alles noch so ansteht. Also Jod, Calcium sind oft so Mikronährstoffe, auf die man mal besonders achten sollte. Eisen, Zink, Vitamin D und so weiter. Also ja, da ist eine Planung schon gut und wichtig.
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Wie ist es denn bei Kindern? Also es gibt ja ganz viele, inzwischen ist es ja ganz normal geworden, Gott sei Dank, die vegetarisch oder vegan essen, ne? Und dann ist es ja oft auch so, klar kenne ich auch ein paar, die kochen dann ihren Kindern trotzdem tierische Lebensmittel, aber wenn das rein nur vegetarisch und vegan ist und auch für die Kinder, ist es schlecht, ist es gut? Was kann ich tun?
Also meine ehrliche Antwort ist, ja, vegetarisch, ja, gut machbar, vegan, absolut möglich, aber nichts für einfach so mal nebenbei.
Ah ja, so, ne? Also schon damit beschäftigen.
Oder bildlich gesagt, vegetarische Kinderernährung ist wie Kochen nach Rezept. Mhm. Vegane Kinderernährung ist wie Backen mit der Grammwaage. Also da reicht nicht so Pi mal Daumen, das ist was wert. Das reicht da nicht mehr aus. Und das hat einen einfachen Grund. Also wie ich es eingangs schon gesagt habe, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Kinder wachsen, gedeihen, Knochen, Blut und so weiter, was ich gesagt habe. Und da ist es schon wichtig, dass das Kind auch alle Nährstoffe bekommt. So. Mhm. Also vegetarisch ist nicht automatisch gesund, aber gut planbar. Es gibt ja diese Ovo-Lacto-vegetarische, ja, Ernährung, also ohne Fleisch und Fisch, aber mit Milchprodukten und Eiern. Das kann Kinder grundsätzlich gut versorgen. Die Kinderärzteinformation zur veganen Ernährung schreibt ausdrücklich, dass eine gut geplante vegetarische Ernährung mit Sorgfalt in jedem Alter adäquat sein kann und mit Milch und Eiern eine normale Gewichts- und Längenentwicklung erreicht werden kann. Okay. Also, da wird immer Gewichts- und Längenentwicklung. Ich, ja, finde aber auch, dass die Gehirnentwicklung da auch eine ganz große, wichtig, Rolle spielt. Mhm. Und das ist, dann kann man damit gut abdecken. Und auch der Proteinbedarf lässt sich damit leicht decken. Aber vegetarisch heißt nicht automatisch, das Kind isst jetzt halt Linsen, Haferflocken, Beeren, Tahin. Vegetarisch kann leider auch heißen, Käse, sehr fettreich, schlechte Käse, Pizza, Margarita, Toast, Pommes, Pfannkuchen und Co.
Ja, 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 klar.
Und bei vegetarischer Ernährung muss man besonders eben auf Eisen, Zink, Jod, Omega-3-Fettsäuren achten. Fleisch liefert gut verfügbares Hemmeisen. Fällt es weg, brauchen Kinder pflanzliche Eisenquellen wie Haferflocken, Vollkornbrot, Linsen, Bohnen, Kichererbsen gehören dazu oder Tofu, Kürbiskerne oder Nussmus. Und dann kommt der kleine Ernährungstrick eben mit dem Vitamin C dazu. Also Linsen mit Paprika, Haferflocken mit Beeren, Vollkornbrot mit Obst oder ein Spritzer Zitrone im Hummus, was du ja eh immer machst bei deinen Rezepten und so, dass da immer mal ein Spritzer Limette und so dazu kommt. Das ist ganz entscheidend, weil es eben auch, wissen viele, die Eisenaufnahme, also die von pflanzlichem Eisen, deutlich verbessert. Gesund ins Leben nennt Eisen, Zink, langkettige Omega-3-Fettsäuren und Jod als potenziell kritische Nährstoffe bei vegetarischer Kleinkinderernährung und weist ebenfalls darauf hin, dass Vitamin C die Aufnahme von pflanzlichem Eisen verbessern kann. Also da würde ich schon Wert drauf legen, dass man dann natürlich auch genug Vitamin C mit dazu nimmt, um die Bioverfügbarkeit eben von dem Eisen zu erhöhen. Es gibt auch Studien zu vegetarischer und veganer Kinderernährung. Und die Studienlage sagt nicht, pflanzlich ist schlecht. Sie sagt eher, pflanzlich kann sogar Vorteile haben.
Okay.
Aber die kritischen Nährstoffe dürfen nicht unter den Tisch fallen. So, das sollte man schon ernst nehmen. Also vegan
ist nicht
ohne
so einfach,
Vitamin B12
denkt,
ja, ist bei Kindern jetzt kein Ernährungskonzept. Das ist ein echtes Risiko. Mhm. Also Vitamin B12 kommt in verlässlichen Mengen praktisch nur in tierischen Lebensmitteln vor. Bei veganer Ernährung muss es dauerhaft supplementiert werden. Gesund ins Leben schreibt da klar. Bei veganer Ernährung ist die konsequente Supplementierung von Vitamin B12 unbedingt notwendig, um das Risiko für Gedeihungsstörungen, Anämie, neurologischen Störungen zu reduzieren. Empfohlen werden je nach Alter und Ausgangslage 5 bis 25 Mikrogramm Vitamin B12 pro Tag oral plus Kontrolle von B12-Markern und körperlicher bzw. psychomotorischer Entwicklung. Und da sind wir jetzt schnell beim Thema Pflanzendrinks, ne? Also das ist jetzt nicht automatisch die Milch 2.0, wie ich es gesagt habe. Ein häufiger Denkfehler, wir nehmen jetzt einfach einen Haferdrink statt Milch. Das kann funktionieren, aber nur dann, wenn man weiß, was drin ist. Also viele Pflanzendrinks enthalten von Natur aus wenig Protein, wenig Calcium, kein Jod, kein Vitamin B12, kein Vitamin B2. Sojadrink ist vom Protein meist die beste Alternative, aber auch hier gilt, angereichert ist entscheidend, also an Mikronährstoffen. Mhm. Da ist immer wieder der Hinweis, dass Pflanzendrinks ernährungsphysiologisch nicht automatisch mit den tierischen Produkten vergleichbar sind. Also Calcium und Vitamine wie B12 sind nur enthalten, wenn sie zugesetzt werden. Mhm. Haferdrink, also man darf ja nicht sagen Hafermilch, ist oft ein netter Kaffeebegleiter, trinke ich auch oft, ne? Mir geht es da ums Tierwohl und so und schmeckt mir genauso gut. Aber jetzt bin ich da nicht in der Risikogruppe und meine gute Kalziumversorgung ist auch nicht abgeschlossen. Aber zumindest, ich bin über das Jugendalter hinaus, weit darüber hinaus mit 45.
Nur knapp.
Aber für ein wachsendes Kind ist er ohne Anreicherung manchmal eher Haferwasser mit Marketing-Aspekt. So. Ja. Bei einer veganen Kinderernährung würde ich deshalb immer prüfen, ist der Pflanzendrink mit Kalzium angereichert, enthält er Jod, B12, Vitamin B2, ganz wichtig. Gibt es zusätzlich kalziumreiche Mineralwässer, Tofu mit Kalziumsulfat, Hülsenfrüchte, Vollkornnüsse bzw. Nussmus, Rapsöl, Leinöl oder Walnussöl und bei Bedarf ein Algenöl eben für DHA.
Es ist gar nicht so einfach, gell? Also ehrlich.
Ich finde es toll. So.
Ja,
aber man
auch.
Hat als Elternteil wirklich die Verantwortung und da eben dann ganz besonders gut hinzuschauen. Aber es ist für mich auch irgendwo ein Stück weit Zukunft.
Ja, ist es auch, ja, auf jeden Fall. Ja, es wird immer mehr in die Richtung gehen. Aber ich finde das natürlich schon echt spannend, dass da wirklich so viel dahinter steckt, ne? Und dass zum Beispiel B12 wirklich so essentiell ist. Ich finde es schon mal gut, dass man das auch mal so sagt.
Also nochmal ein Fazit vielleicht, so um dann einen Punkt zu setzen. Also eine vegetarische Ernährung bei Kindern gut möglich, wenn sie vollwertig ist und Eisen, Zink, Jod, Omega-3, B12 im Blick behält. Eine vegane Ernährung bei Kindern nicht unmöglich, aber anspruchsvoll, braucht eben Supplemente, angereicherte Lebensmittel, eine durchdachte Lebensmittelauswahl und eine professionelle Begleitung. Und der wichtigste Gedanke, Kinderernährung darf ethisch motiviert sein, aber sie muss physiologisch funktionieren. Das ist ganz entscheidend. Denn der Körper der Kinder fragt nicht, war die Ernährung moralisch jetzt konsequent? Er fragt, bekomme ich genug Energie, genug Eiweiß, genug Eisen, genug Kalzium, genug Jod, genug Vitamin D? Und vor allem, wo ist mein Vitamin B12? Also vegetarisch ist bei Kindern wie ein gut geplanter Familienurlaub. Man muss ein bisschen packen, aber es ist entspannt machbar. Vegan ist eher wie eine Alpenüberquerung mit Kleinkindern möglich. Wunderschön, vielleicht auch aus guten Gründen gewollt, aber nicht ohne guten Proviant und jemand, der sich wirklich auskennt.
Das hast du wunderschön gesagt, ehrlich.
Ich war da quasi ein Bergführer.
Ja, das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Du hast vorhin schon mal kurz was angeschnitten. Da müssen wir jetzt nochmal kurz zurückgehen, weil das war wirklich spannend. Und zwar, wie stark wirkt sich denn die Ernährung als Kind auf uns später aus? Also beeinflusst uns das Essverhalten und die Gesundheit?
Das ist eins meiner Lieblingsthemen. Ich finde das extrem spannend.
Erstrahlt.
Ja, weil da wird viel zu selten drüber gesprochen. Also wenn wir über Kinderernährung sprechen, reden wir nicht nur über volle Teller, wir reden über Prägung, über Gewohnheiten, über Geschmack, über Gesundheit, manchmal auch über große Gefühle in sehr kleinen Schnitzeln.
Oh ja, das stimmt.
So, also,
aber da bin ich bei dir, ja.
Ganz ehrlich, bei Muttern schmeckt es am besten, das hat man ja schon öfter mal gehört, stimmt. Also was soll ich sagen? Ja, natürlich Mama, bei Mama, Muttern, bei Oma schmeckt es am besten. Also ich erinnere mich noch gut an die erste Einladung bei meinen Schwiegereltern. Da gab es was es bei uns früher immer gab. Ich sage jetzt gar nicht, was es war, aber es hätte mir, also sie hat sich auch größte Mühe gegeben, ne? Also bei meiner Schwiegermama Edeltraut hat sie allergrößte Mühe gegeben, aber es war halt anders. Es war halt
sie
anders
wie das von meiner
Mama. Sie wollte mich überraschen, sie wollte es besonders gut machen, aber es hat halt eben anders geschmeckt. Und am liebsten, am besten hätte es mir geschmeckt, obwohl es alles wirklich gut war, wenn es kurz vor dem Verzehr durch das Gericht meiner Mama ersetzt worden wäre oder von meiner Oma oder von meinem Papa. Nicht, weil es jetzt objektiv schlecht war, sondern weil mein Gehirn gesagt hat, Moment mal, bei uns hat das Gericht aber anders geschmeckt. Und genau da sind wir eigentlich mitten in der Ernährungswissenschaft. Also weil der Geschmack beginnt früher, als wir denken.
Also können wir gar nichts dafür.
Naja, pass mal auf. Okay. Also wir mögen Essen jetzt nicht einfach so. Wir lernen Geschmack Bissen für Bissen, Geruch für Geruch, Stimmung für Stimmung.
Mhm.
Ganz wichtig.
Okay.
Und diese Prägung, die beginnt erstaunlich früh, und zwar schon vor unserer Geburt. Also Aromastoffe aus der mütterlichen Ernährung können ins Fruchtwasser übergehen und nach der Geburt gelangen Aromen auch in die Muttermilch.
Und in einer klassischen Studie von Julie Manella und Kolleginnen reagierten Säuglinge später anders auf Karottenbrei, wenn sie den Karottengeschmack zuvor über Fruchtwasser oder Muttermilch kennengelernt hatten. Das heißt nicht Karottensaft in der Schwangerschaft und das Kind liebt für immer Gemüse. Aber es zeigt, frühe Geschmackserfahrung hinterlässt Spuren. Unser erster Kochkurs beginnt also im Bauch und geht in der Brust weiter.
Darf ich dazu ganz kurz was sagen, weil ich es so lustig finde? Ja. Es gibt ja ganz viele, die mögen keinen Knoblauch. Ich habe in der Schwangerschaft, ich mag ja eh Knoblauch, weiß jeder, auch so viel Knoblauch gegessen. Meine Kinder lieben es. Und ich sag dir das, das finde ich ganz spannend jetzt und ich höre dir jetzt weiter zu. Ich wollte es nur kurz nochmal einwerfen.
Tja, das war bei mir, wahrscheinlich haben meine Eltern viele Wurstwaren, meine Mutter gegessen, ja, auch in der Metzgerei. Das zum Entsetzen der, ja.
Alles gut.
Also, es gibt eine systematische Auswertung der US-Ernährungsleitlinien und die kam ebenfalls zu dem Schluss, dass es moderate Evidenz dafür gibt, dass Aromen aus der mütterlichen Ernährung in die Muttermilch übergehen. Etwa von Karotte, Knoblauch, wie du so schön sagst. Minze, Anis oder Kümmel. Das sind natürlich die, die auch besonders viele ätherische Öle haben, also die dann auch da übergehen. Und die sogenannte Neophobie, das habe ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Also wenn Brokkoli plötzlich verdächtig wirkt, also größte Phase oder große Phase ist, wenn Kinder beginnen, selbst zu essen. Und irgendwann schaut dieses kleine Wesen den Brokkoli an, als hätte der Brokkoli gerade Steuerbetrug begangen. Das nennt man dann Neophobie, die Skepsis gegenüber neuen Lebensmitteln. Also besonders im Kleinkind- und Vorschulalter, grob zwischen 1 und 6 Jahren, ist das völlig normal. Ach, evolutionsbiologisch ist das sogar ziemlich clever. Also ein Kind, das früher alles in den Mund gesteckt hätte, was bunt im Wald leuchtete, hätte der Menschheitsgeschichte womöglich nicht lange beigewohnt.
Ja.
Das ist ganz entscheidend.
Ja, das stimmt. Ja.
Und wichtig ist, Ablehnung heißt nicht automatisch, mag ich nicht. Oft heißt es eher, kenne ich nicht, traue ich nicht, frag mich in 2 Wochen bitte nochmal.
Das ist sehr schön. Das finde ich einen ganz guten Satz. Das ist
total wichtig.
Ja, ja.
Und da gibt es auch tolle Studien, die zeigen, dass wiederholtes Anbieten hilft. Also bitte nicht aufgeben, liebe Eltern. Mhm. In klassischen Untersuchungen wurden neue Lebensmittel 5 bis 10 oder gar 15 Mal angeboten. Neue Übersichten zeigen sogar, dass wiederholte Exposition die Akzeptanz von Gemüse und Obst erhöhen kann. Häufig nach etwa 8 oder mehr Kontakten.
Okay.
Ganz, ganz wichtig.
Ja
also
irre.
Bei einem zunächst abgelehnten Gemüse lohnt es sich, dran zu bleiben.
Mhm.
Ohne Druck, ohne Drama, ohne pädagogische Brokkoli-Opa. Also wenn man einfach das wiederholt.
Mhm.
Gar nicht traumatisiert, sondern einfach den Brokkoli wieder auf den Tisch haut.
Immer wieder auf den
Tisch.
Und
gar nicht drauf eingeht. Genau. Mag ich nicht, sondern einfach die Wiederholung zählt.
Mhm. Okay.
Ergo, also Kinder brauchen bei neuen Lebensmitteln keine Überredungskunst, sondern Wiedersehen.
Mhm. Ja, es
das ist absurd, aber.
Bisschen wie ein Date, ne?
Und, genau. Also, der erste Kontakt ist ein Date, keine Hochzeit, ne? Und irgendwann entscheidet man sich, ach, das ist vielleicht doch ein Partner fürs Leben.
Oh.
Ne? Der Brokkoli. Denn Essen ist Erinnerung mit Geschmack. Also, jetzt kommt der emotionale Teil. Essen landet nicht nur im Magen, es landet auch im Gedächtnis.
Ach, bei mir auch.
Also, der Geruch von Tomatensoße, der Klang von Besteck am Sonntagstisch, Omas Küche, Papas Pfannkuchen, Mamas Schnitzel, das sind keine neutralen Daten, es sind Gefühle.
Mhm.
Das Gehirn verknüpft Geschmack, Geruch, Belohnung, Sicherheit, soziale Nähe. Streng neuroaromatisch, würde ich sagen, im Stammhirn gespeichert, sondern eher im Zusammenspiel von Geschmack, Geruchs-, Belohnungs- und Gedächtnisnetzwerken. Also unter anderem mit dem limbischen System, limbischen Strukturen. Also ich würde sagen, Essen wird emotional abgespeichert. Und genau deshalb schmeckt Kindheit manchmal besser als Sterneküche. Auch wenn es noch so gut ist und das beste Schnitzel der Welt.
Ja.
Und noch mit dem Kapernapfel dazu.
Aber es ist wirklich so.
Wir essen nicht nur Nährstoffe, wir essen Zugehörigkeit.
Mhm.
Es ist Genuss.
Ich bin voll bei dir, weil bei uns ist es wirklich komplett so, auch in der Familie. Ne?
Und vielleicht eine Sache, die ich jetzt schon mehrfach beobachtet habe, weil ich leider mehreren sterbenden Menschen beiwohnen durfte, so kann man das vielleicht sagen.
Mhm.
Aber es ist tatsächlich so, dass in Schlussphasen so oder in dass das Verlangen nach so einer kindheitlichen Ernährung immer größer wird. Also, dass man auf einmal wieder ein Jieper bekommt auf das, was man damals so gegessen hat. Also,
ach, das
mein Trauzeuge und einer meiner besten Freunde der jetzt vor 2 Jahren gestorben ist. Der hat vorher einen großen, obwohl er sein Leben lang auch mit Essstörungen und so zu kämpfen hatte und sich vegetarisch ernährt hat. Mhm. Und hatte auf einmal einen totalen Hieber auf Leberkässemmeln, Leberkäsbrötchen, ja? Und hat mich gebeten, der immer Leberkäsbrötchen mit zu bringen. Ich weiß gar nicht, ob er es gegessen hat, aber er hatte dann großes Verlangen danach. Und ohne das jetzt irgendwie zu weit zu führen, aber ich glaube ganz fest, dass das so in uns drin steckt. Also dass das für uns Wohlfühlessen ist, wo wir wissen, da passiert uns nichts, das hat uns groß gebracht, da geht's uns gut bei und so. Ja. Aber zurück zum Thema: Beeinflusst Kinderernährung unser spätes oder späteres Essverhalten? Ja, nicht als Schicksal, aber ich würde sagen als Startprogramm. Also Kinder lernen, was ist normal, was steht regelmäßig auf dem Tisch, was gibt es zum Trinken, wird Gemüse selbstverständlich angeboten oder als Strafarbeit verkauft, wird Süßes als Trost benutzt, wird aufgegessen, obwohl man schon satt ist. Ne? Das ist auch ganz entscheidend, kenne ich sehr gut. Darf Hunger und Sättigung wahrgenommen werden? Langzeitstudien zeigen, dass Ernährungsmuster eine gewisse Stabilität haben können. Eine Untersuchung, die Ernährungsmuster von der Kindheit bis ins junge Erwachsenenalter verfolgte, fand messbare Kontinuitäten von etwa 8 bis 34 Jahren. Also die Muster sind nicht in Stein gemeißelt, aber sie laufen uns ein Stück hinterher. Mhm. Noch einfacher gesagt, Kindheit ist nicht unser Ernährungsschicksal, aber sie schreibt die erste Version unseres S-Betriebssystems und später kann man Updates installieren, zum Glück. Aber die Basis wird da geschrieben.
Ja.
Und jetzt hast du noch gefragt, ob unsere Kinderernährung sozusagen die spätere Gesundheit beeinflusst. Ja. Na, auch hier ja, aber jetzt ohne Panik. Ein einzelner Kindergeburtstag verursacht jetzt keine Stoffwechselkatastrophe. Der Körper führt keine Excel-Tabelle mit dem Titel 3 Gummibärchen zu viel am 14. Mai 1998. Aber Ernährungsmuster in der früheren Lebensphase können eben Wachstum, Körperzusammensetzung, Stoffwechsel, spätere Gesundheitsrisiken beeinflussen. Reviews zu früheren Ernährung und späteren Gesundheit beschreiben Zusammenhänge mit Körpergröße, Adipositas, metabolischen Syndromen, Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Risiken. Und die Evidenz ist aber nicht immer kausal eindeutig, weil soziale Faktoren, Bewegung, Schlaf, Genetik und so weiter, Familienumfeld auch hineinspielen. Aber der rote Faden ist klar, frühe Ernährung prägt biologisch und verhaltensbezogene Risikopfade. Eine systematische Übersichtsarbeit und Meta-Analyse zu früheren Ernährungsinterventionen fand Hinweise auf langfristige kardiometabolische Effekte, also Stoffwechseleinflüsse und Herz-Kreislauf-Effekte, etwa niedrigere nüchterne Glukosewerte. Und viele Ergebnisse waren allerdings null oder gemischt. Besonders interessant, kontinuierliche personalisierte Ernährungsberatung war mit günstigen Stoffwechselmarkern verbunden. Das heißt, Kinderernährung wirkt, aber sie wirkt nicht wie jetzt ein Lichtschalter. Sie wirkt eher wie so ein Flussbett. Sie lenkt, aber sie zwingt nicht.
Mit Biss. Antonina verrät uns, wie Gesundheit auch noch am besten schmeckt.
So, liebe Antonina, du hast ja 2 Kleine, die du ernähren musst. Das machen sie ja noch nie selber.
Ja, manchmal schon, ne?
Wie schafft man's? Also du kennst dich ja in der Praxis sehr gut aus. Und bist ja Köchin und du willst ja auch, dass Gesunde irgendwie ins Kind reinkommt. Ja. Wie schafft man's, dass Kinder neue Lebensmittel überhaupt probieren? Also das, was ich so über die Wiederholung gesagt habe. Geht das?
Ich finde es super spannend, dass du das gesagt hast, weil irgendwie machen wir das tatsächlich auch. Meine Kinder, also da bin ich auch wirklich glücklich, weil die probieren wirklich fast alles. Die haben auch ihre Phasen, wo sie sagen, okay, liebe ich und danach wieder nicht mehr. Also das, um Gottes Willen, bitte denk daheim nicht, dass es nicht so ist. Es ist bei mir auch so und die kriegen bei mir auch kein 3-Gänge-Menü jeden Tag hingestellt. Und manchmal gibt's auch Chicken Nuggets mit Pommes, um Gottes Willen, gibt alles. Ne? Aber so diese normalen Sachen, also gerade, das ist ganz lustig, meine Kinder lieben Avocado. Ich finde das ganz, ganz spannend, weil ich hätte das als Kind wahrscheinlich nicht gegessen, weil ich es gar nicht kannte. Ich denke mal, das ist so ein Punkt. Viele Kinder kennen überhaupt gar nicht, was gibt's für Gemüsesorten, oder?
Ja, aber die spannende Frage, mochten sie Avocado gleich?
Nein.
Oder hast du das in einer gewissen Regelmäßigkeit?
Wirklich auch in der Regelmäßigkeit. Bei uns gibt's halt wirklich immer das haben wir einfach zu Hause. Ich mag gern Gemüse, mein Mann Gott sei Dank auch, der isst alles. Und ich denke mal, wir müssen uns selber oft auch selber an die Nase packen und sagen, essen wir das überhaupt, was wir von den Kindern verlangen? So, ich glaube mal, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo dann ganz viele auch zu mir kommen und sagen, ja, wie machst du das denn? Sag ich, ja gut, bei uns gibt's es einfach und bei mir gibt's keine Kindergerichte. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, gibt's auch bei mir im Restaurant ganz selten, dass ich sag, warum? Und die nettesten, liebsten und was weiß ich was, Kinder essen alles. Auch die Wilden essen das auch. Du musst es ihnen einfach hinstellen. Und das finde ich was ganz Spannendes, weil auch im Restaurant, du siehst ja, dass es funktioniert. Wenn ich sage, es gibt keine Kinderkarte, essen die trotzdem alles. Und dann sind die Eltern immer, ja, warum haben die das denn jetzt gegessen bei dir? Sag ich, ja gut, es gibt ja gar keine Alternative dafür. Weißt du, wie ich meine? Also, sie müssen gar nicht alles essen. Es gibt genauso was. Mariska hat da, oh, Fleisch isst sie gerade gar nicht, möchte sie irgendwie nicht, schmeckt ihr nicht. Dann muss es auch nicht essen. Und das geht's gar nicht. Aber ich bin so stolz, weil sie dann immer herkommt und sagt, Mama, gell, ich habe es jetzt probiert. Und dann bin ich auch wirklich fein damit, weil ich mag zum Beispiel manche Sachen auch nicht. Und das muss man ganz ehrlich auch akzeptieren, weil manche Sachen schmecken einem einfach nicht. Ja? Manche mögen Oliven, manche hassen sie. Du magst keine Artischocken, ich mag sie gern. Weißt du, wie ich meine? Und das ist auch vollkommen okay.
Wie gehst du damit um? Also wenn so mag ich nicht, ist ja nicht gleich mag ich nicht. Ne? Wenn deine Kinder jetzt die ersten Male sagen, esse ich nicht.
Also da gibt's echt einen ganz guten Trick und ich finde, das funktioniert wirklich tipptopp. Lass die Kinder einfach mit zum Einkaufen, das ist schon mal der Anfang. Ganz viele stehen immer bei mir in der Kasse und sagen, oh Gott, die Arme müssen jetzt mit zwei Kindern einkaufen. Das höre ich eigentlich jedes Mal, wenn ich einkaufen bin. Und ich sage immer, ja, eigentlich nicht. Ich bin eigentlich froh, dass sie mitgehen, weil die suchen sich selber auch aus. Dann sagt man, oh, ich will die Tomaten oder ich will das oder jenes. Natürlich dürfen die auch mal was anderes essen, aber sie suchen selber und sagen, oh, ich will das. Ich glaube, das ist schon mal spannend und einkaufen allgemein, ne, da haben sie einen kleinen Wagen, dann suchen sie aus. Lass die Kinder bitte mitkochen. Das ist was für mich, das ist ganz wichtig. Mein Sohn ist 2 Jahre alt und steht mit mir. Er hat heute erst mit mir wieder gekocht und ich finde es so super. Mein Gott, es geht mal ein Ei daneben, es fällt auch mal das Gemüse runter, aber jeder hat einen Besen daheim. Es muss auch nicht jeden Tag sein. Aber
2-Sekunden-Regel.
Ja, bei mir daheim schon, da habe ich kein Problem, da esse ich das auch vom Boden. Also jede Eltern kennen das, wir haben die Reste und alle Ränder und was weiß ich was. Aber das macht schon viel. Also, und ich merke das, wie stolz sie auch sind, wenn sie selber was machen. Also sie essen es viel, viel häufiger, wie wenn du es ihnen einfach hinstellst und sagst, okay, schau mal, jetzt ist ja einfach eine Gemüsepfanne. Nee, lass die mitschneiden, egal ob ein Stück größer ist oder nicht. Ich habe heute einen Kuchen gebacken zum Beispiel. Der Carlo hat den Rhabarber geschnitten und ich finde das einfach so spannend. Der würde nie Rhabarber essen, weil es ihm viel zu sauer ist. Und da hat er es wirklich seinen Freunden angeboten und hat diesen Rhabarber gegessen. Der war super sauer im Kuchen noch, trotzdem, ne? Weil ich tue ja auch nicht so viel Zucker rein. Und der hat es gegessen. Ist wie Apfel. Und das macht mich schon stolz, weil die Kinder einen ganz anderen Bezug zum Essen haben, wie wenn sie es nie sehen. Aber ich glaube, dass wirklich der Grund bei uns Eltern liegt.
Es gibt ja diese nette Studie, ich kann die nicht so aus der Hüfte schießen, aber ich glaube, das ist aus Großbritannien. Vor einigen Jahren hat man zwei Kindergruppen gehabt. Eine Kindergruppe hat man verboten, zu Ostern Schokolade zu essen. Und der anderen Gruppe hat man es erlaubt. Und also der Gruppe, der man es erlaubt hat, hat wesentlich weniger Schokolade, Süßigkeiten in Summe gegessen über die Zeit, als der Gruppe, der man es verboten hat. Ja. Das ist eine, also wir können nicht, unser Gehirn kann mit Verboten nur schwer umgehen. Was mich aber auch interessieren würde, du hast vorhin von den Konsistenzen gesprochen. Ja. Also wenn ich jetzt quasi eingekauft habe, gibt das eine Konsistenz, wo du sagst, das mögen Kinder eher weniger und dann mache ich das so und so und auf einmal ist es gar kein Problem?
Also was ich ganz spannend finde, ist, dass Brei gar nicht so gut funktioniert, wie man denkt. Also viele denken, okay, ich mixe es auch in Getränken und dann finden die das irgendwie besser. Kann ich mal machen, wenn irgendwas ist, zum Beispiel bei einer Tomatensauce mache ich das, weil das mag ich zum Beispiel auch nicht, wenn da so Stücke sind und die Haut. Ich mixe es ganz, ganz fein und dann mag ich es auch lieber. Ist auch, seit ich dich kenne, jetzt mal wieder bei dem Thema, gesünder, ne? Wenn die Haut mit drin ist, klar. Aber dass man dem umgeht und dass sie das trotzdem essen, kann ich sie einfach mixen, das ist kein Thema. Aber zum Beispiel bei der Karotte finde ich, ein Karottenbrei wird viel, oder Püree, ne, gibt's ja auch, bei uns auch in der gehobenen Gastronomie, wird viel weniger gegessen, wie wenn die Karotte zum Beispiel geschmort ist oder toll aussieht. Es gibt lila Karotten, es gibt weiße Karotten. Probiert euch da einfach ein bisschen aus. Farben machen ganz viel auch mit den Kindern. Die denken dann so, oh, der Blumenkohl, der ist weiß. Nee, es gibt einfach auch gelben, es gibt grünen, es gibt lilanen, ne? Probiert das einfach mal und kauft euch auch vielfältig durch und probiert es immer wieder. Und ich verspreche euch, eure Kinder, nicht alles, das geht geht einfach auch nicht. Es gibt auch Tage, da gibt es dann morgen, schmeckt es nicht mehr. Aber sie werden viel mehr probieren. Also wenn ihr da sitzt und eure Avocado einfach löffelt und sagt, probier doch einfach mal, ne? Mach ein bisschen Zitrone und Salz drauf. Auf einmal verändert sich der Geschmack. Ist auch mit der Wassermelone ganz interessant. Dann passiert noch was. Es ist spannend. Es ist nicht eintönig.
Ja, ja.
Weißt
das
du?
Ist schon interessant, auch mit diesen Wiederholungen. Also das ist beispielsweise ist so Brussels Sprouts. Oder also
ist ja,
so,
das ist sowas, das mögen viele
Rosenkohl
nicht.
War bei mir jetzt Jahrzehnte. Und echt No-Go.
Und bist du nicht allein.
Und ich habe aber immer wieder irgendwie probiert und habe dann auf Hawaii bei Freunden einen Rosenkohlsalat gegessen, weil ich es mehr oder minder probieren musste. Und ich dachte, boah, der schmeckt aber irgendwie gut. Und seitdem mag ich Rosenkohl. Also das irgendwann macht's Klick.
Ja.
Und in einer anderen Konsistenz als Salat, kalt.
Grünkohl, kann ich
dir. Mit Zitrone war genau. Großartig.
Weißt du noch, die Grünkohlchips? Wir haben mal ein Rezept gemacht mit den Grünkohlchips. Und es ist ganz spannend. Meine Kinder lieben die. Die würden wahrscheinlich Grünkohl so auch nicht essen, ne? So wie man das kennt. Das ist super verkocht irgendwie von was weiß ich wo, ne? Und da essen sie es einfach. Es ist nur aus dem Airfryer, super knusprig. Es ist nicht mal frittiert. Und die Kinder denken so, wow. Und dann sage ich, okay, du hast jetzt keine Chips gegessen, du hast Grünkohl gegessen. Ist doch cool. Und ich finde das einfach schön, wenn man die Kinder so ein bisschen ranführt. Und das ist ja beim Süßen auch so. Du musst ja nicht nur die Schokolade hinstellen. Mach doch mal aus Gemüse auch was Süßen. Also du kannst aus rote Beete, aus Karotte. Du kannst so super Cakes backen. Also weißt du, wie ich meine? Oder Waffeln. Probiert euch da ein bisschen aus.
Cakes oder Cakes?
Cakes oder Kekse.
Wahrscheinlich auch Kekse.
Ja, geht auch. Also oder so Energiebällchen haben wir mal gemacht. Ich finde es ganz spannend, weil du bist da wirklich, oder Bananen zum Süßen einfach. Das kennt, glaube ich, inzwischen auch jeder, dass man Waffel einfach mit Bananen macht und mit Haferflocken. Und dann hast du einfach was Schönes. Und die Kinder lieben das, weil die wissen ja gar nicht, was drin ist. Wir haben ja dieses Kopfproblem. Das ist was, das müssen wir wirklich. Weil Kinder, was die da liegen haben, die wissen nicht, ist das eine Waffel, die irgendwie vorgefertigt ist oder ob du die gemacht hast. Also weißt du, wie ich meine, was da drin ist. Also dass man das einfach mal versteht. Ein Kind urteilt nicht. Das ist wie mit dem Wasser. Meine Kinder lieben Wasser. Und das liegt doch nicht, das liegt an uns, dass wir denken, oh, Wasser schmeckt vielleicht nicht. Das liegt nicht an den Kindern, weil wenn du denen erzählst, das ist Zauberwasser aus dem Spessart, dann denkt meine Tochter, oh, das trinken die Einhörner, dann trinkst du es noch lieber. Ja, ehrlich, du lachst, aber so funktioniert's. Und ich finde das so schön, weil du kannst den Kindern wirklich so viel, also die sind eigentlich unvoreingenommen.
Das ist ein super Beispiel, wo du quasi Wasser, wo man immer denkt, das schmeckt nach nichts, aber stellt dem Kind mal drei verschiedene Wässer hin.
Ja, das geht mir auch so.
Und lass sie dann mal erklären,
wie sie schmecken.
Ob die unterschiedlich schmecken.
Ja.
Lupperwasser oder wie auch immer. So, also das finde ich total interessant.
Und dann einfach mit Zitrone zum Beispiel mit rein. Probier das einfach mal. Ja. Und du hast wirklich ein tolles Getränk, wo du sagst, okay, mach einfach ein bisschen Minze noch dazu. Dann hast du jetzt deinen eigenen Eistee. Hast du nur zwei Sachen damit reingemacht und die Kinder freuen sich, machst nur einen Eiswürfel. Der Carlo lag letztes Mal, wir waren im Hotel. Und die kennen den natürlich dort auch schon, wo ich da immer so ein bisschen arbeite und so. Und dann kam einer und hat ihm Eiswürfel gebracht. Das war seine Glückseligkeit. Der hat einfach eine halbe Stunde mit diesen Eiswürfeln, hat die, als wäre das, weiß nicht, mit Zucker, Wasser und Cola oder was weiß ich, was da drin wäre. Es waren nur Eiswürfel. Und er hat es so gefeiert, dass er die gekriegt hat. Weißt du, wie ich meine?
Ja, aber das ist auch wieder ein tolles Beispiel. Ich verstehe das total. Da die verschiedenen, gut, das ist jetzt nicht jedermanns Sache, aber das ist Wasser, was gefroren ist, Aggregatzustände.
Ja,
und das ist ganz anders.
Hat wieder mit der Konsistenz zu tun.
Warum löst sich das auf im Glas? Wie verhält sich das?
Glückseligkeit in diesem Glas, weißt du?
Man muss es nur thematisieren und eine Geschichte drumherum bauen.
Genau.
Und da auch nicht einfach irgendwie ja oder nein oder gut oder gesund oder lass es weg. Was mich aber besonders interessieren würde noch, und ich glaube auch viele Eltern da draußen, wie packst du eine Brotdose so, dass sie am Ende nicht so halb oder ungeöffnet wieder nach Hause kommt.
Ja.
Oder nur, dass man so einmal reinspitzt und sagt, mag ich nicht. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich musste
jeder,
mal.
Ne?
Ja, aber bei mir hatte es einen anderen Hintergrund. Es gab ja einen Pausenverkauf so, in der Schule und da gab es einen Eppichbäcker und die sind direkt neben unserer Metzgerei gewesen. Und meine Mutter hat dann halt immer was mitgegeben,
so.
Was dann quasi mir mitgebracht wurde. Also, und ich konnte das in der Pause
bestimmt bestochen.
Abholen. Und so, und bei mir gab es halt schon wirklich in der Schulzeit erste, zweite, dritte Klasse, Leberkäsebrötchen, halbe Hähnchen und so. Dann in der Mittagspause, das was völlig
absurd ist.
Das ist eine Riege von Kindern, stand dann so
ich
um mich
rum. Ich wollte gerade sagen, du warst der beliebteste von allen, glaube ich.
Nee, das stimmt jetzt nicht, aber ich war dann leider Gottes auch irgendwann der dickste von allen, das was mir nicht so zugute kam, aber ich habe dann natürlich, weil ich es gar nicht alles essen konnte, irgendwie getauscht.
Mhm.
Und mir schmeckten diese Tartex-Stullen da jetzt halt auch nicht.
Mhm.
Und die sind halt irgendwann unter meiner Schulbank gelandet. Und in den Sommerferien klingelt mal das Telefon bei meinen Eltern, dass der Achim doch dringend in die Schule kommen muss, weil der Tisch nämlich wegläuft. Und da sind alles, was er so drunter gepackt hatte. Ja, so. Also
das wollen wir nicht. Wir wollen nicht.
Wie vermeide ich das?
Ja, auf jeden Fall. Also klar, wir müssen, also ich hatte auch mal einen ganz schönen Beitrag dazu gemacht für Sat.1 Frühstücksfernsehen. Da habe ich mal echt so Dosen gepackt, was kann man alles reinmachen. Es ist das Schöne, frag doch das Kind, was es gern hat. Klar, jetzt fängst du dann wahrscheinlich an mit, oh, ich will nur Süßes
oder Chicken McNuggets.
Ja, sowas.
Was machst du denn dann?
Das macht man nicht rein. Aber natürlich muss man sich erstmal an die Nase packen und sagen, mir geht es nämlich auch so. Zum Beispiel, ich habe immer früher den Rand vom Brot weggeschnitten. So. Jetzt muss ich das mal, aber das habe ich auf meine Kinder dann assoziiert. Verstehst du, wie ich meine? Weil zum Beispiel der Carlo fängt jetzt an, die Rinde zu essen und ich denke mir, oh Gott, wie blöd war ich denn? Weißt du, wie ich meine? Weil ich das automatisch gemacht habe. Also, es geht ja auch so, dass die Brotdosen inzwischen in vielen Kitas ja keine Süßigkeiten mitbringen dürfen. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen oder bei euch alle ist, aber das ist bei uns so, da darf man nichts Süßes in die Brotdose packen, aber die Kinder mögen natürlich auch manchmal was Süßes, ne? Und dann kannst du einfach sagen, komm, ich mach dir so selbst mit den Kindern zusammen, kannst du wie Meal Prep machen für die Woche zum Beispiel, Karottenbällchen, mach eine selber gemachte Milchschnitte zum Beispiel, machst du eine Creme und weißt du, kannst du ja ein bisschen variieren. Klar, es hört sich jetzt schlimm aufwendig für alle an, aber du kannst es auch ganz einfach machen. Wenn ihr da interessiert seid,
der Obst, ich habe natürlich vorhin auch gesagt, Fructose nicht so günstig. In einem Lebensmittel als Komplex ist es natürlich eine ganz andere Sache als im Saft, ja, wenn man das nicht so konzentriert hat. Ne? Und da ist halt immer die Frage, also das ist wieder eine ganz andere Nummer, da habe ich die Ballaststoffe mit drin, da habe ich das Kauerlebnis und ich sage immer, ich bin Cowboy und ich muss auch richtig kauen. Und
aber
ich
ist ja beim Obst auch so und beim Gemüse beim Obst, auch.
Aber da musst du halt drauf gucken, dass da jetzt nicht das braune Ding da irgendwie drin liegt und so, da ist mir früher auch der Appetit vergangen.
Da hilft wirklich viel. Also Farben machen aus, was isst mein Kind gern? Ich brauche jetzt mein Kind, wenn er keine Mandarine mag, keine rein, dann mach doch den Apfel. Weißt du, wie ich meine? Also dann
dass
geht doch,
er nicht braun wird,
genau,
Zitrone
drauf, dass er einfach da ist. Und dann kann man auch einfach sagen, einfach auch, das Auge isst mit. Meine Kinder lieben so kleine Picker, da ist ein Löwe drauf oder ein Elefant und dann essen sie es, weil sie das Ei aufpieksen können. Viel lieber, wie wenn ich es nur so einfach im Ganzen lieblos da drin habe. Also da macht es einfach aus. Ich muss auch nicht 5 Stunden in der Küche stehen für irgendwas. Die ganz normalen Lebensmittel, auch wenn ich ein Brot mache, dann macht doch statt der Zentimeter Butterschicht, probiert doch einfach mal einen Hummus. Probiert einfach auch mal vielleicht eine Kresse, ganz kurz, das muss ich noch sagen. Das hat bei mir gut funktioniert als Kind. Pflanzt eure Kresse selber und eure Kinder essen es auch. Das ist genau das gleiche Prinzip, hat man früher schon gemacht. Macht einfach mal statt der Butter, wie ich schon gemeint habe, Frischkäse, Hüttenkäse, Hummus. Probiert euch aus, was die Kinder essen und dann funktioniert es.
Kressekopf machen.
Ja, das finde ich super, finde ich heute noch gut.
Wirklich?
Ja, also, habe ich Spaß daran.
Kresse wächst ja super leicht. Ne? Es gibt ja auch, ich habe das Thema gerade im Frühstücksfernsehen gehabt, das ist auch total spannend. Man kann es mehrfach nutzen, die Kresse. Nämlich beispielsweise kannst du auch in einem Gartenbau, wird das oft gemacht, ja, ne? Dass man den Kressetest macht, dass du Kresse siehst und dann in relativ kurzer Zeit siehst, 2, 3 Tage, 4 Tage, wenn die Kresse wächst, ist es ein guter Boden, wächst sie nicht, ist er wahrscheinlich belastet und dann lohnt sich. Genau. Ja, kannst du mal machen. Bevor du dann den Rasen säst, würde ich erstmal ein bisschen Kresse da sehen, ob der wirklich, ob du einen guten Boden hast. Und da kann man natürlich Kinder mit einbeziehen.
Ja, voll.
Ne?
Also schon beim Anbau, auch das im Garten. Macht einfach, wenn ihr Tomaten, nehmt eure Kinder mit, nehmt die in den Garten mit, pflanzt das Gemüse, die freuen sich wirklich so arg, wenn sie einfach von Anfang an dabei sind und sie werden es wenigstens probieren. Ob sie es mögen, ist was anderes, aber probieren klappt es auf jeden Fall.
Jetzt haben wir viel geredet und ich hoffe, dass wir jetzt auch noch ein gutes Rezept kriegen mit unserem Erfolgsrezept der Woche.
Ist das Beste. Unser Erfolgsrezept der Woche.
Ja, heute gibt's ein Gericht, das ist wirklich, wirklich, wirklich super einfach. Funktioniert im Alltag perfekt und kommt bei den Kindern wirklich gut an.
Und im besten Fall auch bei den Erwachsenen. Ja, aber wenn ich das so lese, dann konzentriere ich mich lieber auf die Inhalte, nicht auf den Titel.
Auf jeden Fall ist es ein Gericht, das maximal lecker, maximal gesund ist und alle maximal zufrieden und happy macht. Denn wir machen heute, halte ich fest, Dino-Eier in Piratenblut.
Bags.
Ich lache mich tot. Manchmal hilft ja auch, irgendwas zu umschreiben. Drum nenne ich das mal so. Es sind eigentlich Brokkoli-Knödel.
Die cleveren Kinder werden jetzt sagen, es gibt doch gar keine Dinos mehr.
Ja,
dann sagst du halt Straußeneier.
Dann sagst du halt
oder Emu-Eier.
Was du möchtest. Du kannst es nennen, wie du willst.
Es gibt ja gar keine richtigen Piraten mehr.
Also. Also man kann das oft auch ein bisschen umschreiben. Das hilft auch, weil meine Kinder lieben es. Auch andere haben es schon probiert und es funktioniert wirklich gut. Ihr braucht dazu ein Brokkoli, der hat ungefähr 500 Gramm Salz, Pfeffer, 200 Gramm Gouda gerieben, 4 bis 5 Esslöffel Haferflocken.
Darf ich eine Sache dazwischen nochmal sagen, bitte. Mit den Tomaten und so. Das habe ich auch dir schon gezeigt, glaube ich, in deinen Kids. Jetzt bitte nicht irgendwie denken. Und man spielt ja auch nicht mit Lebensmitteln, weil man isst die ja auch dann. Aber wenn man in so kleine Mini-Tomaten, dann wird die ja eh die gesündesten sind.
Mhm.
Wenn die Kinder nicht so gern essen, dann mache ich da so einen kleinen Pac-Man draus. Mit einem Messerchen steche ich da so einen kleinen Schlitz rein. Ah. Und dann sage ich immer, guck mal, die Tomate kotzt. Und dann drücke ich da drauf und dann läuft es, als ob die Tomate spuckt. So, und die Kinder lieben es, ehrlich.
Ja, das glaube ich. Aber so Sachen sind ja auch genau das, was wichtig ist. Den Bezug herstellen, Spaß, Freude, kein Druck. Und dann kriegt man das. Aber jetzt kommen wir trotzdem zum Rezept.
Wahrscheinlich gibt es dann Emu-Eier mit Piratenkotze.
Okay, das hast du jetzt gesagt. Ja. Also, ein Stück Brokkoli, ca. 500 Gramm Salz, Pfeffer, 200 Gramm Gouda gerieben, 4 Esslöffel Haferflocken, so fein gemahlen wäre am besten, 3 Stück Eier. Ihr seht, ihr braucht gar nicht viel dafür. Brokkoli im Ofen garen oder in Salzwasser, dass er einfach ein bisschen weicher wird, weil wir müssen den zermixen. Dann wird er zerdrückt, mit den restlichen Zutaten gemischt und dann eine Stunde ungefähr braucht er, damit auch wirklich die Haferflocken quellen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann werden einfach Knödel gemacht. Ich wickel die immer gerne in Folie, so wie bei Servettenknödel und dann gedämpft, sagen wir mal so. Also wie Riesengnocchis könnte man das auch nennen, ne? Und dann sind die eigentlich schon fertig und es schmeckt wirklich super gut. Ich mag die auch sehr, sehr gern. Und was ist Piratenblut oder Tomatenblut? Klar, eine Tomatensugo, was super einfach ist. Frische Tomaten, gerne die kleinsten, du hast es gerade schon mal gesagt, braucht man 200 Gramm. Dann eine Dose passierte Tomaten, also wirklich die feinen, nicht die gehackten, funktioniert besser. Kinder mögen das lieber. Dann eine kleine Zwiebel, ein Stück Knoblauch, also eine Knoblauchzehe bitte. Dann Olivenöl, Salz, Pfeffer, Oregano, wer möchte. Einen kleinen Löffel Zucker, damit es eben ein bisschen süßer wird. Das ist einfach so.
Und ihr merkt schon, ich halte mich doch heute mal zurück mit der Gesundheitswirkung. Ich sage einfach, das gibt super Kräfte.
Zwiebeln schälen, Knoblauch schälen, anschwitzen in Olivenöl, frische Tomaten dazu, ganz bisschen karamellisieren. Wie gesagt, man braucht nicht viel, aber das gibt wirklich nochmal das Runde. Viele fragen mich, warum die Tomatensauce sonst nicht schmeckt und zu säuerlich ist. Ihr könnt Honig nehmen, Dattelsirup, irgendwas Süßes. Ja. So, und dann einfach die Tomaten dazu, Gewürze dazu und einkochen lassen. Wirklich lange.
Ich hätte mir auch schon vorher sagen können, dass das alles natürlich in den Shownotes steht und dass man da nicht irgendwie lange mitschreiben muss. Aber Kinder ruhig einbeziehen bei diesem ganzen Vorgang und Zaubertrank, Zauberessen zubereitet.
Auf jeden Fall. Und dann wird's ein ganz schöner Familientag.
Chili Vanilli, der Foodreim der Woche.
Bevor ihr alle in die Küche rennt, um loszukochen, Dino-Eier zu machen, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann schickt sie gerne weiter. Vielleicht haben ja auch noch andere Eltern genau die gleichen Fragen wie ihr.
Wie immer haben wir zum Ende ChatGPT gefragt, alles nochmal in einen kleinen Reim, einen Merkvers zu packen. Und heute hat er was rausgehauen. Achtung. Wachstum braucht Zeit, nicht nur gutes Essen. Nicht jedes Detail muss man ständig messen.
Gemüse kommt wieder, einfach dranbleiben. Gut gemacht, dann wird's nicht liegen bleiben.
Kein Druck am Tisch, lieber entspannt.
So wird Neues irgendwann bekannt.
So, und nächste Woche hören wir uns wieder. Da geht es um das Thema Clean Eating. Also der Trend, möglichst unverarbeitet, wenig Zusatzstoffe oder besten keine. Also so natürlich wie möglich.
Achim erklärt euch, was daran wirklich sinnvoll ist und ich, wie Clean Eating im Alltag funktionieren kann, ohne dass ihr stundenlang in der Küche steht.
Also seid dabei, nächste Woche Montag. Tschüss bei Is, Ernährungswissen mit Biss.
Ciao.
Das war Is, Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.